The New Wives aus Athens, Georgia, USA. Sie sind so etwas wie eine Art Blitz-Kombo. Im Januar 2013 haben die beiden Freunde Zach Gastly und Matt Anderegg die Band gegründet. Innerhalb von 6 Tagen fanden sie dann noch einen Drummer und haben auch schon erste Konzerte gespielt. Seitdem hat das Trio 7 Alben und EPs veröffentlicht. Darunter ist auch der eben gehörte Song Lucy, Song About Her. Links zur Musik gibt's wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Über den Krieg erzählen bzw. aus dem Krieg erzählen, das ist das Thema der heutigen Breitbandsendung. Vor der letzten Musik haben wir gehört, wie die Berichterstattung von Embedded Journalists aussieht. Jetzt wollen wir uns noch einmal genauer solchen Kriegsberichterstattern widmen, die keine Journalisten sind.
Denn viele Menschen besitzen heute ja ein Smartphone oder andere portable Videogeräte. Das Netz macht es möglich, dass diese Kriegsbeteiligten ihr eigens erstelltes Videomaterial online veröffentlichen können, ohne neutralen journalistischen Hintergrund oder festgeschriebener Berufsethik.
Die erstellten Videos landen auf Plattformen wie YouTube oder auf Seiten, die sich auf Videos aus Konfliktgebieten spezialisiert haben. Prominentestes Beispiel dafür ist die Plattform LiveLeak. Hier wird Gewalt nicht zensiert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie in dem folgenden Beitrag über die Plattform das auch hören können.
Ja, im Anschluss sprechen wir dann mit dem Fernsehjournalisten Elmar Thewissen über die Auswirkung von ungefilterten Videos und eingebettetem Journalismus. Aber erst, wie gesagt, der Beitrag von Markus Richter über die Amateur-Videoplattform LiveLeak.
Ein Mann gibt ein Fernsehinterview auf der Straße, bricht unvermittelt ab und springt in einen fahrenden Bus. Ein teurer Sportwagen baut einen Unfall. Vietnamesische Polizisten halten Moped-Raser an, indem sie Fischnetze in die Rückräder schießen. Die Mopeds kommen dadurch ungefährdet zum Halt. Man könnte also meinen, LiveLeak sei nur eine weitere Videoplattform im Netz mit lustigem, interessantem und skurrilem. Berühmt geworden ist LiveLeak aber durch die finsteren, dunklen Seiten der Menschheit, die hier unzensiert veröffentlicht werden. Prominentes Beispiel: LiveLeak war eine der ersten Seiten, welche die Erhängung des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein vollständig zeigte. Krieg spielt bei LiveLeak eine große Rolle. Für Syrien und Afghanistan wurden extra eigene Unterbereiche eingerichtet. Ohne journalistische Auswahl wird Krieg hier ungeschminkt, unverändert und unverkürzt gezeigt. Da gibt es zum Beispiel Videos von Kameras, die auf Panzern montiert sind. Man fährt, als säße man selbst in dem Panzer durch Damaskus. Man sieht Kanonenschüsse auf Häuser, in denen sich Rebellen befinden. Und man sieht auch, wie ein anderer Panzer explodiert. Es gibt mehr. Soldaten, die Gefangene misshandeln, ein Soldat, der von einem Scharfschützen angeschossen wird, Bombeneinschläge in nächster Nähe, der Tod als Webvideo. Nicht alle Videos werden direkt bei LiveLeak hochgeladen, viele stammen auch aus anderen Kanälen wie zum Beispiel YouTube, aber LiveLeak ist ein Sammelbecken für solche Kriegsfilme. Redefining Media, Medien neu definieren ist das Motto von LiveLeak, aber ist das wirklich das Ziel? In der BBC-Sendung Newsnight, darauf angesprochen, warum LiveLeak zum Beispiel Enthauptungsvideos zeigt, sagt Mitgründer Hayden Hewitt:
It falls within a certain sense of freedom. There's always an extreme.
Zu jeder Freiheit gibt es Extreme und manche Erwachsene wollen sie sehen, nicht nur aus Sensationslust, wie es immer heißt. Es ist menschlich, dass wir das Extreme, das Schreckliche schauen. Manche Leute wollen es und können es dann tun.
Und das scheint tatsächlich das Einzige zu sein, was bleibt. Der Anblick von Gewalt und Sterben, der unmittelbarste Kontakt mit Krieg, der möglich ist, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Nirgendwo kann man dem Krieg so nahe kommen. Alle anderen Fragen bleiben unbeantwortet. Niemand kann sagen, ob die Videos authentisch sind. Angeblich sind es unverfälschte Blicke aus verschiedenen Perspektiven, aber niemand weiß, ob die in den Videos dargestellten Kriegsparteien tatsächlich die sind, die sie vorgeben zu sein. Und niemand weiß, zu welchem Zweck und mit welcher Motivation diese Videos hochgeladen werden. Bevor hier wirklich Medien neu definiert werden, bräuchte es noch eine weitere Ebene der Aufarbeitung, aber das ist natürlich vor allem im Krieg schwierig. Wohl auch deshalb taucht LiveLeak zwar ab und zu als Quelle in klassischen Medien auf, die Nachrichtenberichterstattung und unser Bild vom Krieg wurden aber bis heute nur wenig davon beeinflusst.
Ja, und genau darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Fernsehjournalisten und stellvertretenden Chefredakteur des ZDF, Elmar Thewissen. Schönen guten Tag, Herr Thewissen.
Grüße Sie, hallo.
Wie geht das ZDF denn mit Plattformen wie LiveLeak um, wenn es zum Beispiel um Bilder aus Kriegsregionen geht? Taugen solche Plattformen als Quelle für Sie?
Also wir beobachten die Bilder auf LiveLeaks oder anderen Quellen wie YouTube, weil sie zusätzliche Quellen sind. Wir wissen aber auch, wie wichtig es dann eben ist, dass wir diese Quellen auch prüfen, dass wir versuchen herauszufinden, wie authentisch diese Bilder sind. Und deswegen gibt es halt dann bei uns für die jeweiligen Krisen auch ein, zwei, drei Kollegen, die sich intensiver darum bemühen, herauszufinden, sind das neue Videos oder vielleicht ganz alte, die es schon in einem anderen Zusammenhang mal gegeben hat. Kommt man an die Urheber vielleicht heran? Kann man sie authentifizieren, indem man sie abgleicht mit Meldungen, die es aus diesem Kriegsgebiet gibt? Also der Aufwand ist deutlich vorhanden und muss eben auch geleistet werden, damit man sicherstellen kann, dass die Bilder authentisch sind.
Am Freitag, einen Tag vor den Parlamentswahlen, wurde die deutsche Fotojournalistin Anja Niedringhaus in Afghanistan erschossen. Sie war mit einem von Polizei und Armee bewachten Wahlkonvoi unterwegs, als einer der Polizisten das Feuer eröffnete. Der aktuelle Vorfall zeigt, wie gefährlich die Arbeit von Kriegsjournalisten ist. Und eben haben wir von der Videoplattform LiveLeak gehört, bei denen am Kriegsgeschehen Beteiligte berichten. Müssen sich Journalisten überhaupt noch in solche gefährlichen Situationen begeben, wenn es vor Ort Leute gibt, die ohnehin über den Krieg berichten?
Ja, müssen sie, weil die meisten der Leute, die diese Bildmaterialien dann einstellen, übers Internet verbreiten, sind ja in irgendeiner Form doch eher Partei. Sie sind oft Videoaktivisten, nennen sich auch selber so, sagen nicht unbedingt von sich aus, dass sie Journalisten sind, weil sie ihren speziellen, auch sehr subjektiven Blick auf diese Krise haben. Umso wichtiger ist es, dass man immer noch sehr mutige Kolleginnen und Kollegen hat, wie die Anja Niedringhaus eine war, wirklich selber sich vor Ort ein Bild zu machen und auch das große Ganze zu kennen. Also die politischen Zusammenhänge, die Hintergründe, die ein Videoaktivist, der von vor Ort nur berichtet, natürlich nicht in der Regel auch hat.
Bisher war es ja eigentlich immer so, kann man zusammenfassen, dass die Siegerseite das Bild der Geschichte eines Krieges geprägt hat. Ändert sich das jetzt eigentlich, wenn alle Seiten Bilder erstellen können und ins Netz hochladen können? Verbessert das nicht auch die journalistische Einordnung?
Also es hilft uns. Wir sehen das als zusätzliche Quelle. Früher gab es natürlich auch Journalisten, die mutig genug waren, in diese Region zu gehen. Es waren selten aber zusätzliche Bilder, andere Quellen vorhanden. Und wir haben ja in den 90er Jahren erlebt, dass Regierungen, allen voran zum Beispiel die US-Regierung, aber auch andere, versucht haben, den Zugang für Journalisten noch mehr einzuschränken. Das war damals im Kuwait-Irak-Krieg der Fall. Da hat man Journalisten gar nicht an die Front gelassen. Und je mehr eben diese Zugänge eingeschränkt werden, umso wichtiger ist es, andere Quellen, anderes Bildmaterial zu haben. So sehen wir das Material, was wir bekommen. Es sind zusätzliche Quellen, genauso wie auch das Bildmaterial, das wir von Embedded-Journalisten bekommen, die ja ganz bestimmten Regeln folgen müssen. Das sind zusätzliche Quellen und wir müssen sie dann umso mehr in der Zentrale mit dem Fachverstand, den wir da haben, gewichten, auswählen und am Ende auch senden, sofern sie authentisch sind.
Das von WikiLeaks veröffentlichte Video Collateral Murder ist in diesen Tagen seit 4 Jahren im Netz zu sehen. Am 3. April 2010 wurde es bei YouTube veröffentlicht. Zur Erinnerung, daran zu sehen ist ein Angriff eines US-Kampfhubschraubers in Bagdad. Bei dem Angriff wurden Reporter und Zivilisten getötet. Und das hat eine weltweite Diskussion ausgelöst. Das Material war natürlich nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Standardmäßig werden für Analyse und strategische Zwecke Videobilder von Einsätzen live an Vorgesetzte übertragen. Wie sehr wirkt dieses Video, was dann tatsächlich veröffentlicht wurde, heute noch nach?
Ja, ich glaube, es wirkt nach, aber in zweierlei Sinne. Das eine ist natürlich, dass man den Eindruck hat, es ist schon sehr wichtig, solches Material zu haben, um tatsächlich auch Vorfälle aufzuklären. Es gibt genügend schrecklicherweise Kollateralschaden genannte Vorfälle und es ist umso wichtiger, dass man zusätzliche Quellen hat. Aber genau dieses Video, Collateral Murder, zeigt auch die Gefahr dabei. Es ist veröffentlicht worden, damals von der Plattform mit der Überschrift eben Collateral Murder und man hat sich zu wenig meiner Meinung nach bemüht um die genauen Hintergründe. Und es wurde mit einem Spin veröffentlicht, so dargestellt, als hätten die Soldaten mit voller Absicht und mutwillig da irgendwelche Journalisten umgebracht. Und wenn man sich genauer damit beschäftigt, wenn man sich das Video auch in Ruhe und sehr detailliert anguckt und analysiert, stellt man eben fest, dass die Soldaten auch im Grunde genommen einer Wahrnehmungstäuschung erlegen sind. Sie haben geglaubt, dass die Journalisten, die mit dabei waren, eben Waffen trugen. In Wirklichkeit trugen sie Stativ und Objektive. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Art Warnzeichen. Ich glaube, diese Videos müssen sehr genau analysiert werden und dürfen nicht mit einem Spin von Aktivisten über das Internet so einfach verbreitet werden, beziehungsweise muss man zumindest mal kritisch hinterfragen, was genau in dem Video dann jeweils zu sehen ist.
Das Videomaterial nimmt zumindest quantitativ stark zu. Es gibt Kameras montiert auf Panzern, Hubschraubern oder Gewehren. Und aus Fernsehmachersicht kann ich mir vorstellen, dass diese Perspektiven auch sehr reizvoll sein können. Solche Bilder wirken ja beinahe auch, als wären sie Teil eines Computerspiels. Glauben Sie, dass solche Aufnahmen einmal Teil der Berichterstattung werden könnten? Und wäre das denn eigentlich noch eine Berichterstattung oder nicht vielmehr eine Art Virtualisierung von Krieg? Und wo kann man da die Grenzen ziehen?
Also sie sind längst Teil der Berichterstattung. Wir haben das ja erlebt im amerikanischen Einmarsch im Irak im Jahr 2002. Damals 2003. Damals konnte man sehr deutlich sehen, dass CNN und andere ihre Reporter auf den Panzern hatten und mit laufender Kamera, mit Satellitenablink live von diesem Einmarsch berichtet haben. Man konnte zuschauen, wie die Panzer da einrollten. Ich glaube, das wird leider zunehmen. Also dieser Reiz des Nah-Dran-Seins an dem Geschehen ist leider für manche, insbesondere für Nachrichtensender, die ihre Programme füllen müssen, ein großer Reiz. Und umso wichtiger ist es, wenn so Material vorhanden ist, dass man es bricht, dass man es hinterfragt, dass man es mit anderen Quellen flankiert. Übrigens dieser Trend des ganz nah dabei sein und vorne dran, das haben wir ja auch bei anderen Dingen, zum Beispiel Krisen wie ein Erdbeben in Haiti, wo dann der Reporter vor laufender Kamera durch die Trümmer stalbt. Und das alles wird zur Live-Show und ich sehe das sehr kritisch. Ich glaube, da sollte man sich auf journalistische Prinzipien zurückbesinnen und ganz klar sagen, der Journalist und das Live-Event, sein Dabeisein, ist nicht der Gegenstand der Berichterstattung, sondern es sollten die Menschen sein, die von diesen Ereignissen betroffen sind.
Elmar Thewissen, stellvertretender Chefredakteur des ZDF. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.